Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosarote Panzer und heute habe ich einen Gast, auf den ich mich ganz besonders freue. Leute, die regelmäßig eigentümlich frei lesen, die werden wahrscheinlich sein Gesicht schon erkennen. Er war schon auf der eigentümlich frei Konferenz in Usedom letztes Jahr und hat dabei einen Vortrag gehalten und wir sprechen über sein neuestes Buch Kulturkampf. Und als kleine Einleitung vielleicht mal so viel gesagt: Robert Grötzinger ist der Übersetzer des Buches Demokratie, der Gott, der keiner ist, von Hans-Hermann Hoppe und insofern verantwortlich ein Stück weit für meine Radikalisierung und mein Begeben in die libertäre Szene und die Szene der österreichischen Schule. Und er selber hat einen ähnlichen Werdegang durchlaufen, als er damals von Roland Bader das Buch gelesen hat, Kreide für den Wolf. Und darüber wollen wir ein bisschen sprechen und damit herzlich willkommen, Robert Grötzinger.
Dankeschön.
Ja, ich habe es schon angedeutet, beziehungsweise Sie haben selber in Ihrem Buch Kulturkampf, das wollen wir heute so ein bisschen als Aufhänger benutzen, geschrieben, dass für Sie Kreide für den Wolf von Roland Bader sozusagen Ihnen den Weg eröffnet hat oder sie stark in die libertäre Szene eingebracht hat. Vielleicht mögen Sie einfach selber mal ein bisschen beschreiben, wie war Ihr Werdegang, wie kamen Sie zu libertärem Gedankengut und allem?
Ja, also ich bin, glaube ich, als 16-Jähriger in die FDP eingetreten, war schon also früh politisiert und als die Partei, die mir am nächsten lag, die halt die liberalen Werte in sich trug. Und in den Jahren nach der Wende, 90er Jahre, gab es zwar erstmal so einen Aufschwung für die FDP, weil das war der Genscher-Effekt. Genscher hatte ja, was damals das Außenminister, maßgeblich an der Wende sich beteiligt hat sie in friedliche Bahnen gelenkt, sage ich mal so, und erfolgreich in erfolgreiche Bahnen gelenkt und war da deswegen sehr populär. Aber dann kam es zum Absturz. Es gab verschiedene Dinge, die damals liefen, wie das so ist in der Politik, die nicht sehr populär waren, die FDP flog aus einem Landtag nach dem anderen. Und viele Kommentatoren sahen damals schon die FDP sterben. Und
es das ist ein Dauerphänomen, oder?
Dauerphänomen, aber jetzt ist es so richtig ernst. Mhm. Und damals kam Guido Westerwelle vorher war er ja der Bundesvorsitzender der Jungen Liberalen und er wurde dann Generalsekretär der FDP und einer seiner ersten Amtshandlungen war, wir brauchen ein neues Grundsatzprogramm. Mhm. Und das hat mich befeuert, mal ein bisschen darüber nachzudenken. Ich glaube, die verschickten damals an alle Mitglieder einen Entwurf des Grundsatzprogramms. Und ich hatte damals schon von Hayek gehört, nicht so sehr im Studium. Ach ja, ich muss ja erwähnen, ich habe Volkswirtschaftslehre studiert. Mhm. Hatte wenig bis gar nichts über die österreichische Schule der Ökonomie gehört. Aber doch ein bisschen. Und seltsamerweise im Zusammenhang mit Umweltschutz, da hatte ein Professor gesagt, naja, da ist der Hayek, der sagt, es gibt, es ist besser, dezentral Dinge zu organisieren. Und so läuft es eigentlich auch in der Umwelt. So läuft es eigentlich auch in der Natur. Da gibt es Interaktionen, die laufen dezentral. Und da gibt es keine zentrale Planbehörde, die alles richtet. Das geht alles irgendwie dezentral. Und da dachte ich, über den Hayek müsste man mal ein bisschen mehr erfahren, aber bin nie dazu gekommen, bis dann dieser Entwurf kam und habe gedacht, da war doch was mit diesem Hayek. Dann möchte ich mal nachgucken, was der sonst so gesagt hat. Mhm. Wir brauchen nämlich in der Wirtschaft mehr Dezentralisierung. Also ging ich, das war 1900, 95, also Internet gab es gerade mal so in Kinderschuhen. Ich hatte damals noch kein Internet. Also ging ich in die örtliche Bibliothek. Ich war damals hauptberuflich für die FDP tätig als Fraktionsgeschäftsführer einer Kommunalfraktion und hatte deswegen auch berufliche Sorgen, wie es dann mit der FDP weitergeht. Und dann habe ich also gesucht nach einem Buch von Hayek, habe natürlich nichts gefunden, habe aber dann so mal ein bisschen in der Abteilung, wie auch hieß, Soziologie, Wirtschaft oder irgend sowas, mal so ein bisschen rumgeguckt. Da war da so ein komisches Buch, das hieß Kreide für den Wolf. Also, was ist das denn? Und habe dann so ein bisschen reingeguckt und da war was von wegen, ja, der Sozialismus ist nicht tot und so. Und dann habe ich, mein erster Gedanke war, was ist das für ein rechter Spinner? Das war 1995, der Sozialismus ist doch tot. Ne? Und habe dann noch mal ein bisschen geblättert und hinten, glaube ich, auf dem Umschlag innen, stand ein bisschen was über Roland Bader, bla 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 bla, Schüler von Hayek. Ja, Moment mal. Ich glaube, dieses Buch leihe ich mir aus. Das habe ich mir ausgeliehen und war dann total begeistert. Hier war endlich jemand, der die Sachen so aussprach, dass sie Sinn ergaben. Vieles, was man so in den Zeitungen las, ergab keinen richtigen Sinn. Auch im Studium war vieles, da dachte ich mir, ich bin doch hier an der Universität, um Wahrheiten zu erleben und zu erkennen und zu. Aber vieles, was ich da lernen musste, war mehr so, das passte nicht so richtig zusammen und war mehr eine Übung in auswendig lernen. Und ich habe mich trotzdem durchgebissen, weil ich zunächst Physik zu studieren versuchte und musste das abbrechen, weil die Mathe war zu hoch für mich. Und deswegen habe ich Wirtschaft nicht abgebrochen. Habe ich gesagt, ich breche nicht nochmal ab. Ich beiß jetzt mich da durch. Und habe das dann geschafft. Dann aber erst mit Roland Bader und die Literatur, auf die er verwies, fing ich an, Wirtschaft erst richtig zu verstehen. Und
Vielleicht
ja.
will ich einwerfen, weil so schreiben Sie das selbst. Jetzt ist das mir natürlich noch in jüngster Erinnerung, weil ich das Buch erst vor ein paar Tagen fertig gelesen habe, dass Sie nehmen in einem älteren Artikel Bezug auf Kreide für den Wolf und sagten, aber das war Ihnen bekannt durch dieses, wie ist es, das Märchen von den Schweinen, wo die sich
Märchen,
verschanzen und der Wolf.
der Wolf und die sieben
Geißlein,
Geißlein.
ne? Ja, genau.
Ja, richtig. Okay, das kam noch hinzu, dass Kreide für den Wolf, worauf verweist das? Aha, das. Und da wurde mir gleich das Bild, weil ich die Geschichte kannte. Die Muttergeiß sagt zu den Kindern, ich gehe jetzt raus, einkaufen oder sowas, lasst keinen Fremden rein. Ne? Und auch besonders nicht den Wolf, und er erkennt ihn an der tiefen Stimme und so weiter. Ich will jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, aber der Punkt war, das sage ich, glaube ich, in meiner Rede, die ich letztes Jahr in Usedom gehalten habe, als ich über Erzählungen sprach. Erzählungen sind so ein bisschen, wie man sagt ja, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und ich sagte, eine Erzählung sagt mehr als 1000 Traktate. Ja? Es ist wie so ein, wenn man die Erzählung gehört hat, dann, und man daran erinnert wird, dann wird man automatisch an die ganzen Lehren erinnert, die diese Erzählung mittransportiert. Und mit dem Titel Kreide für den Wolf wurde gleich die Lehre mittransportiert. Aufpassen, da ist ein Ungeheuer, da ist irgendwas Böses noch draußen. Und lass den nicht rein. Ja. Sonst gibt's großes Unheil.
Ich
Und
meine,
das habe ich dann beim Lesen des Buches dann natürlich gleich mitverstanden, wie er das dann meint.
ich habe Kreide für den Wolf nicht physisch vorliegen, weil ich das gelesen habe zu einem Zeitpunkt, als es noch nicht wieder als Buch aufgelegt, wo, oder vielleicht gab es das vorher, aber auf jeden Fall der Lichtschlag Verlag hat es nochmal neu rausgebracht und ich habe es nur als PDF. Und deswegen kann ich es jetzt nicht in die Kamera halten. Aber bei Kreide für den Wolf, das hat für, ich war erst kürzlich wieder auf den Roland-Bader-Tagen und da sind immer viele Leute, die Roland Bader auch noch persönlich kannten. Und in Kreide für den Wolf, was ich besonders daraus mitgenommen habe, waren, ich bin Jahrgang 1988, ne? Ich habe den Zeitgeist von kurz nach der Wende jetzt nicht verinnerlicht. Kann ich nicht, dafür war ich viel zu jung. Aber was ich da so mitgenommen habe, ist, dass er ein allgemeiner, wie Sie schon beschrieben haben, der Sozialismus ist jetzt vorbei. Diese Stimmung hat in der Luft gelegen und Leuten wie Roland Bader war klar, das stimmt überhaupt nicht. Dann ist, auch Hoppe zitiert das häufig, dieses Gedankengut von Francis Fukuyama, wir sind jetzt am Ende der Geschichte angelangt oder so. Und richtig, die Leute aus der österreichischen Schule gehen so ein bisschen weiter dahin, so überhaupt nicht. Die Art und Weise, wie der Sozialismus jetzt kommt, ist nicht mehr durch die radikale marxistische Version der Abschaffung der Produktionsmittel, sondern jetzt durch die sozialdemokratische Aushöhlung der, also diese langsame Form der Aushöhlung des Privateigentums. Ja. Und das ist etwas, das muss einem ja dämmern, wenn man die ganze Zeit vor Augen hat, ja, da im Osten, da ist der böse Feind der Freiheit, ja, und deswegen sind wir die Freiheit. Und so langsam aber sicher transzendiert dieses Modell in einen so, wir werden jetzt alle aber langsam aber sicher in diesen Abgrund getrieben, der sich langsam aushöhlenden Sozialdemokratie. Und das ist etwas, was ich ganz besonders toll an diesem Buch fand, als Roland Bader gegen Ende von Kreide für den Wolf recht lange beschreibt, in dem alles, wo man das Wort sozial vorne dran stellt, Hüllt den Begriff komplett aus. Und dann beschreibt er, glaube ich, über anderthalb Seiten alles, was sozial ist. Das kommt auch später in Fauler Zauber nochmal wieder, aber das führt einem so wunderschön vor Augen, was es hier mit eigentlich auf sich hat. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, warum das so ein Aufwachmoment ist. Und ich nehme an, genau das hat es bei Ihnen bewirkt, ne?
Genau das, ja. Ich habe danach das Buch dann auch gekauft und nochmal gelesen, alles unterstrichen und Notizen gemacht und so weiter, ja. Und ich habe ihn dann auch noch persönlich kennengelernt. Ich habe, das war 1999, da war die komplette Sonnenfinsternis, die in Süddeutschland zu sehen war. Und Kirlach, wo er lebt, ist in der Kernschattenzone. Aber ich habe mich nicht da jetzt direkt eingeladen, um bei ihm im Garten die Sonnenfinsternis zu sehen, sondern ich habe nur gesagt, ich komme nämlich aus Norddeutschland. Ich würde in diesen Tagen würde ich dann in Süddeutschland sein, könnte ich da mal vorbeischauen. Und hat mich dann eingeladen. Nach der Sonnenfinsternis. Ich war dann in Karlsruhe, weil das ist so eine Nebengeschichte. Das war das erste Mal, wo für mich das Internet unmittelbar nützlich war, weil ich am Tag vorher noch im Internet geguckt habe, wann ist die Sonnenfinsternis wo und wie ist die Wolkenlage dann? Es war eigentlich ziemlich schlechtes Wetter, fast überall, nur nicht in der Region Karlsruhe. Dann habe ich gedacht, okay, da fahre ich dann am nächsten Tag hin. Ich hatte ein Hotel schon gebucht, irgendwo Göppingen war, glaube ich. Und dann wusste ich, wo ich dann am nächsten Tag hinfahren musste, nämlich nach Karlsruhe, nicht nach München zum Beispiel, wo es regnen würde. Das passte natürlich sehr gut, weil Karlsruhe ist gleich, oder Kirlach ist ja gleich bei Karlsruhe. Und ja, dann habe ich ihn getroffen. Ja, sehr netter Mann, sehr netter Mann. Hat mir seine Bibliothek gezeigt und hat mir dann noch ein paar Ratschläge gegeben, was ich lesen müsste und was ich noch nicht gelesen hatte. Und wie bin ich jetzt gerade drauf gekommen? Ich hatte das Buch gelesen, ja, und dann habe ich auch brieflich vorher schon mit ihm Kontakt gehabt.
Also ich möchte ein bisschen darauf hinkommen, wie Sie im Endeffekt zu Hoppe und ihrer Übersetzung gekommen sind, weil das für mich persönlich besonders wichtig war. Denn was für Sie gerade für den Wolf war, das war für mich Demokratie, der Gott, der keiner ist. Meinen Zuschauern habe ich das schon häufig erzählt. Ich habe zwischen 2016 und 2019 in der Tschechischen Republik als Übersetzer gearbeitet und ich hatte da viele Nachtschichten und viel Zeit. Und dementsprechend habe ich viel angefangen zu lesen. Ich habe gerne Geschichten gelesen, viel über die Russen, Krieg und Frieden und Tolstoi, Dostojewski habe ich viel gelesen. Dann habe ich angefangen, Nietzsche zu lesen, mich mit Philosophie zu beschäftigen. Und dann bin ich einfach so aus dem auf dem Clickbait-Titel gekommen. Ich habe nicht spezifisch danach gesucht. Und mir war libertär und österreichische Schule rudimentär bekannt, aber bei weitem war ich nicht tief drin. Und gedacht habe ich an den Spruch, den man so häufig von Winston Churchill kennt, ja, Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen, abgesehen von allen anderen. Und man hört das ja immer wieder, in der Schule kriegt man das ja auch beigebracht, Demokratie ist die beste Sache seit geschnitten Brot, da sind sich alle einig, da haben wir alle Mitbestimmungsrecht. Und mein Gedankengang nur im Hinterkopf war irgendwie immer, ja, aber das haben doch die Leute zu den entsprechenden Zeiten anders gesehen. Als die Leute im Kaiserreich gelebt haben, hätten die sich doch nie im Leben träumen lassen, dass eine Demokratie jetzt in irgendeiner Form besser ist. Das haben die Leute doch irgendwann anders gesehen. Und dann kam ich auf den Titel und denkst so, Demokratie, der Gott, der keiner ist. Interessant. Buch gekauft, sofort in den Kaninchenbau gefallen. Jetzt muss man sagen, dass Demokratie der Gott, der keiner ist, noch im Gegensatz zu Kreide für den Wolf, meiner Meinung nach, schwerer verdaulich ist, also da wird man sehr, sehr tief reingeworfen. Hoppe spricht sofort von Zeitpräferenz. Und das habe ich gelesen und als erstes war ich habe das intuitiv verstanden. Den Gedankengang, ein Erbmonarch hat eine niedrigere Zeitpräferenz als ein Demokrat, der nur verwaltet. Und der Gedanke, den fand ich sehr, sehr einleuchtend und habe mich darauf, ich lese es und wundere mich direkt darauf, warum weiß das sonst niemand? Und so wie Sie gerade eben beschrieben haben, naja, ich habe Hayek irgendwann mal im Studium der Volkswirtschaftslehre gehört, obwohl der den Nobelpreis verliehen bekommen hat. Jetzt kann man ja sagen, ja, Wirtschaftsnobelpreis, das ist keine offizielle Sache oder so, aber egal, der Name müsste eigentlich viel, viel bekannter sein. Christoph Heuermann war auch schon mal hier im Ferngespräch. Und er hat auch berichtet, weil er verschlafen hatte, hat er im Studium einen Text von Hayek gekriegt, den er dann bearbeiten musste. Und dadurch ist er irgendwie durch Zufall reingestolpert in die österreichische Schule und hat sich als erstes gedacht, das ergibt ja Sinn im Gegensatz zu all dem, was ich sonst so lerne.
Ja, also da lebte ich inzwischen schon in England und da hatte ich da zufälligerweise ein paar Leute kennengelernt in meinem Ort, die auch so denken wie ich, und einer hatte das Buch von Hoppe auf Englisch und hat mir das ausgeliehen und habe das gelesen und gesagt, das muss nach Deutschland gebracht werden.
Hier das Demokratiebuch.
Das Demokratiebuch, ja. Für mich war, ja, einmal war wichtig, das ist ein Gedanke, der muss verbreitet werden, der muss diskutiert werden. Ja. Persönlich sage ich, naja, also in kleinen Gemeinden ist Demokratie durchaus sinnvoll.
Ja, es muss eine Austrittsmöglichkeit geben, ne?
Es muss ein Austritt mit, das ist dann die eigentliche, das ist die Grund, der Grundsatz der Demokratie, ist ja, dass man diese Freiheit auch noch hat. Das verhindert die Übergriffigkeit. Ja. Und das hat er ja schon Mises festgestellt. Er hatte gesagt, im Grunde, wenn es technisch möglich wäre, müsste es für jeden Einzelnen eine Sezession geben, wenn sie wollen. Für mich war aber auch wichtig, so dieses Kulturkonservative, was da dadurch hervorkam, was Hoppe sagte, ne, dass Leute mit der kürzeren Zeitpräferenz, die also eigentlich zukunftsorientiert sind, werden das, was gut ist, was sie als gut empfinden, bewahren wollen. Ja? Und dadurch werden sie Bewahrer im Kopf, also konservativer. Und da wusste ich, das ist ein Element, das in der libertären Diskussion damals fehlte, jedenfalls in Deutschland, im deutschen Sprachraum.
Und es ist immer noch nicht großartig da. Sie ist in unseren libertären Kreisen einigermaßen da und es kommt, würde
Ja.
ich sagen, aber sie ist immer noch viel zu unterentwickelt.
Ja. Und habe dann Hoppe kontaktiert und gesagt, ich würde gerne, oder ich biete an, dieses Buch zu übersetzen. Und er machte sich dann auf, einen Verlag zu finden. Hoppe und Bader waren sehr lange befreundet. Ich schätze mal, es hat geholfen, dass Bader mich schon kannte. Ja. Und so habe ich dann den Auftrag bekommen und habe das dann auch gemacht. Heutzutage würde das ein bisschen schneller gehen mit der KI, aber
Ja,
ja.
das habe ich ja schon stellenweise, aber ich weiß gar nicht, ob Sie das gar nicht mitgekriegt haben. Ja, ich selber bin einfach hingegangen und habe das übersetzt. Also das ist Hoppes erstes Buch, was er auf Englisch veröffentlicht hat, eine Theorie über Sozialismus und Kapitalismus. Gut, jetzt ist der Punkt ein bisschen, das Mises-Institut in den USA auf Mises.org, das veröffentlicht diese Werke im Prinzip einfach, also stellt die kostenlos zur Verfügung. Und das ist ja
Richtig.
das ist das, was ich auch gemacht habe. Da ist dann eine Common Creative License drin, also die müssen sich insofern schon immer noch urheberrechtlich absichern, dass sie es nicht freilassen können. Aber sonst könnte ja jemand anderes sich die Rechte aneignen. Und so kann es natürlich nicht funktionieren. Aber ich denke, das Mises-Institut hat nicht das geringste Problem damit, wenn die Bücher einfach auf Deutsch verfügbar ist und jetzt brauche ich nicht mehr, ich muss mich nicht mehr mit Verlagen rumschlagen, sagen wir es so. Und so geht alles schneller. Und ja, also ich habe das auch gemacht. Ich habe etwas Ähnliches gemacht, ein paar, sagen wir, Jahrzehnte später als Sie. Also da haben Sie mich ganz schön inspiriert.
Gut, ja. Naja, und ja, dieses Kulturkonservative, interessanterweise brachte mich dann, half dann nach und nach mich hin zum Christentum zu bringen. Parallel dazu zu Hoppe entdeckte ich Gary North, einen amerikanischen Theologen und von der österreichischen Ökonomie beeinflussten Ökonomen. Und seine Schriften über LeeRockwell.com, ne, wo Hoppe ja auch erscheint. Und
Kann ich den Zuschauern übrigens auch wärmstens ans Herz legen. Gary North, da findet man noch sehr, sehr viele ältere Vorträge vom Mises-Institut. Also auf Mises Media findet man einige Vorträge von Gary North, die sind sehr sehenswert.
Und da habe ich mich da reingelesen und über seine Texte bin ich eigentlich zu Christ geworden.
Spannend, ja.
Ja, ohne die Ökonomie wäre ich das vielleicht nicht geworden. Das ist ganz merkwürdig. Naja, und ja, was soll man, was kann ich dazu noch sagen?
Ja, den Punkt werde ich jetzt sowieso gleich vertiefen, weil
Ach, okay, ja, das ist vielleicht
das ein
besser,
ganz, ganz
wenn
das
Sie dann ja Fragen dazu haben, ja.
Kulturkampf, also oder noch als Untertitel Bestandsaufnahme einer im Argen liegenden Zivilisation. Ich will ein wenig ausholen für Zuschauer, die vielleicht auch nicht mit ihren allgemeinen Artikeln in der Eigentümlich Frei immer so ganz vertraut sind. Denn ich denke, sie gehen in vielerlei Hinsicht wirklich tief ins Thema. Ich kann das Buch schon wärmstens empfehlen. Also mir hat es mit dem Lesen sehr viel Spaß gemacht. Ich würde allerdings sagen, jemand, der jetzt ganz, ganz frisch dabei ist, für den ist das vielleicht wirklich herausfordernd. Bin ein ganz, ganz großer Fan von dem Cover. Können Sie gleich gerne auch noch mal drauf eingehen. Also angedeutet im Vordergrund römische Legionäre, auf der einen Seite mit Hammer und Sichel, auf der anderen Seite mit dem Kreuz und dem Schild mit einem Löwenlogo, was so ein spezifisch deutsch-mittelalterliches Ding ist. Und im Hintergrund sieht man Wolkenkratzer. Ich finde, also mir gefällt das Cover richtig gut. Das finde ich extrem gelungen. Worauf sie im Endeffekt aufmerksam machen möchten, ist, dass die Kultur die Grundlage ist dafür, wie sich eine Gesellschaft entwickeln kann im Vergleich zum Staat, was ja die Versinnbildlichung durch Hammer und Sichel ist. Sagen Sie gerne selbst was zum Cover. Wie sind Sie drauf gekommen? Ich finde,
ja.
Fällt mir total gut.
Ja, es war eine gemeinsame Arbeit mit André Lichtschlag und Sascha Koll aus der Redaktion hauptsächlich. Ich hatte so eine Idee, die ich so skizziert hatte, mit Bleistift. Mhm. Ich arbeitete eigentlich nicht mit KI, habe das fotografiert und habe denen das zugeschickt und ein bisschen was gesagt. Dann hat Herr Lichtschlag eine ziemlich grundsätzliche Änderung eingebracht, nämlich er meinte kämpfende Gladiatoren. Und der eine hat das Kreuz und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, nicht nur das Kreuz, der müsste auch ein Schild haben, sonst sieht er zu verletzlich aus. Also, kann sich nicht wehren. Ja, das versteht man ja heute nicht. Ohne nur das Kreuz als Waffe oder als Schutz. Und so ging das ein bisschen hin und her. Und innerhalb einer halben Stunde hatten wir mit der KI dieses Bild. Ja, war für mich auch faszinierend, also nie so direkt selbst erlebt. Löwe, ist ja interessant, was Sie sagen, daran habe ich gar nicht gedacht, Mittelalter, sondern dass der Löwe ist auch ein Symbol für Jesus. Das viele sagen, ja, Lamm, ja, Opferlamm und so weiter, ist richtig, aber es gibt auch die Löwenseite von Jesus, so ist die Richterseite von Jesus gibt und nicht nur den liebenden Bruder oder Vater. Und auch, ich weiß, manche der Zuschauer werden vielleicht die Narnia-Geschichten von C.S. Lewis zu sehen.
Ja.
Narnia-Geschichten, die haben mich als Kind sehr berührt und inspiriert. Und da ist die Hauptfigur, das ist eine Fantasy-Geschichte, stark am Christentum und an christlichen Geschichten und Bibelgeschichten angelehnt. Und da ist eben auch ein Löwe da und der ist die Jesusfigur ganz klar in diesen Geschichten. Und das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Vielleicht war der Löwe in mittelalterlichen Deutschland aus der gleichen Quelle inspiriert. Das Sinnbild für Jesus.
Wahrscheinlich. Ich habe noch so im Hinterkopf, dass dass Tiere, die auf Schildern gemalt wurden, ein recht spezifisch deutsches Phänomen war und dass das viele andere nicht hatten. Aber umso besser, wenn der Löwe selbst noch mal eine christliche Versinnbildlichung ist, das passt, das fügt sich ja auch gut zusammen. Aber um vielleicht diesen Kulturpunkt ein bisschen zu vertiefen, weil das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Sie beschreiben im Prinzip, dass die kulturelle Grundlage des Christentums überhaupt erst die Fortschritt und so weiter ermöglicht auf diese Art und Weise.
Yeah.
Ich finde das als Es ist nicht immer unbedingt intuitiv. Jetzt leben wir in sehr, sehr komplizierten Zeiten und viele Leute haben sich, ich würde behaupten, seit den 70er Jahren unter Richard Dawkins, der Gotteswahn geschrieben, haben sich mehr und mehr in Richtung Atheismus entwickelt. Und das Bild geht so ein bisschen in die Richtung, wir nehmen das, was die Kirche zu wörtlich auslegt und wo sie damit irgendwelche Mystik reinbringt. Und versucht, die ganze Botschaft als solches komplett abzulehnen. Und dann gibt es wahrscheinlich unter anderem mit Gary North diesen Gegenpol, der erklärt, es gibt aber entscheidende Punkte im Christentum, die erhaltenswert sind. Und mit der Mystik sind wir vollkommen überein. Nur jetzt gibt es halt unterschiedliche Auslegungen von Christentum. Und darum geht es im Endeffekt. Aber was ist der ausschlaggebende Punkt, warum das Christentum so eine Grundlage ist, die einen Kulturkreis bildet, auf dem man aufbauen kann, um sich weiterentwickeln zu können, sag ich mal.
Ja. Ja, heutzutage ist richtig, denken viele, die sich fortschrittlich empfinden oder denken, wir machen hier was für einen Fortschritt, die denken mehr in atheistisch-evolutionären Rahmen. Ja, wir entwickeln uns fort und wir als Mensch, wir können denken, wir können sehen, wo es Probleme gibt und dann die Lage verbessern. Und so entwickeln wir uns weiter und werden leben dann immer länger und gesünder und fliegen nicht nur zum Mars, sondern jenseits des Sonnensystems und so weiter und so
Klar.
weiter. Das ist so die Vision, ganz grob gesprochen.
Wenn uns nur die Religion nicht im Wege stehen würde,
Genau,
so
genau,
denken so
genau.
viele, ja.
Ja. Ich sehe das im naturgemäß ganz anders. Und zwar die ganze Idee des Fortschritts sehe ich, kommt aus dem erst aus dem Judentum und dann übernommen im Christentum. Nämlich, dass zunächst so läuft die Geschichte am Anfang. Ne? Es wurde ein Garten Eden geschaffen. Wir wurden da reingesetzt und wir sollten diesen Garten hegen und pflegen und aber auch seid fruchtbar und mehret euch und herrscht über die ganze Welt. Das heißt, wir sollten aus dem Garten heraus diesen Garten erweitern sozusagen und aus der Wildnis, die wir vorfinden, einen Garten machen. Ja, da ist schon mal die Idee des Fortschritts drin. Und zwar, wir sollten aus dieser Wildnis eine für den Menschen angenehme Welt machen, eine belebbare, angenehme Welt machen. Und dieser Fortschrittsgedanke sieht man immer wieder, ganz klar, vor allem in der Exodus-Geschichte, ja, aus der Sklaverei in die Freiheit, ja, mit der Einschränkung natürlich erstmal, dass man durch die Wüste muss. Und das alles symbolisch ist immer wieder, gibt es so tiefe Bedeutungen darin, ne? Dass man, wenn man sich aus einer schlechten Situation befreit, ist es nicht sofort alles super duper. Man muss erstmal durch eine schwierige Phase der Klärung und so weiter. Ja? Aber es ist Fortschritt. Es ist Fortschritt. Von Gary North lernte ich was ganz Grundsätzliches dabei. Ne? Im Christentum und im Judentum gibt es eine lineare Weltsicht, also zeitlich lineare Weltsicht. Darin ist Fortschritt automatisch drin. Ja? Es gibt einen Anfangspunkt zeitlich und es gibt einen Endpunkt. Ja? Das ist die Apokalypse und so. Das Ende der Welt und aber dann eine neue Welt. Und damals, als das Christentum entstand und so weiter, alle anderen Kulturen und Religionen hatten eine zirkuläre Weltsicht eines ewigen Werdens und Vergehens. Da gibt es vielleicht innerhalb des Werdens ein bisschen Fortschritt, aber es lohnt sich nicht, weil es vergeht ja wieder. Und dann, was soll's? Ja? Dieser grundsätzliche Unterschied hat eine, wie ich finde, völlig unterschätzte Wirkung auf die Art, wie wir leben und handeln. Ja, es ist kein Zufall, dass die industrielle Revolution in Europa begann. Nämlich dort, wo jahrhundertelang Menschen mit den Geschichten, jetzt komme ich wieder auf, ja, Erzählungen der Bibel aufgewachsen sind, die ihn einprägten, ja, und eine Erzählung sagt mehr als 1000 Traktate, die einprägten. Gott will, dass wir die Welt belebbar für uns machen, beherrschbar und so weiter. Also und daraus entstand das naturwissenschaftliche Denken, das systematische naturwissenschaftliche Denken. Leute wie Newton waren tiefgläubig, Galileo auch. Ja, das wird oft vergessen, wenn man von der anderen Seite, sage ich mal, sagt, ja, die haben all diese Sachen entdeckt und damit bewiesen, dass irgendwas, dies und das in der Bibel nicht stimmt. Ja. Was für mich höchst interessant ist. Und vielleicht schreibe ich mein nächstes Buch darüber, ich weiß es noch nicht. Also nicht als Ankündigung verstehen, aber denke darüber nach, dass vieles, was in den letzten Jahren, Jahrzehnten, aber auch letzten Jahren entdeckt wurde, in dadurch, dass wir immer tiefer ins Kleine reingucken und immer weiter ins Universum reingucken können, immer mehr deutet auf Absicht in der Schöpfung. Ich bin aufgewachsen, weil ich habe gesagt, ich wollte Physik studieren, ich wollte Astronom werden und ich wollte den Ursprung des Universums entdecken. Das war mein Lebensplan. Ich habe damals ein Buch gelesen von dem Science-Fiction-Autor Isaac Asimov. Aber es war keine Science-Fiction-Geschichte, es war seine Vorstellung, wie viele entwickelte Zivilisationen gibt es wohl in unserer Galaxie. Und da hat er dann halt diese Faktoren genannt, die notwendig seien, um überhaupt zu le Leben entstehen zu lassen. Und dann darauf war eine Zivilisation, braucht man also längere Zeit, so eine Phase, wo die Sonne stabil ist und so weiter. Aber er hatte nur, glaube ich habe das Buch leider nicht mehr. Ich musste oft öfter mal ausräumen. Da habe ich nicht genug Platz für meine Bücher. Aber ich habe es, man kann das finden in Wikipedia. Ich habe es nachgeguckt. Es waren, glaube ich, er kalkulierte 150.000 ungefähr. Er sagte, glaube ich, sowas wie 158.000 Zivilisationen allein in unserer Galaxie. Ich glaube das inzwischen nicht mehr. Ich habe einen Astronomen entdeckt, der heißt Hugh Ross. Hugh. Ross, Ross. Ein kanadischer Astronom, der in verschiedenen Büchern und auch vielen Vorträgen darstellt, inzwischen wissen Astronomen von ungefähr, ich glaube, es sind 200 Faktoren, die zusammenkommen müssen, ungefähr 200. Es kommen jährlich mehr hinzu, um nicht nur Leben auf einem Planeten möglich zu machen, sondern so lange, dass eine Zivilisation entstehen kann. Wenn man die also alle miteinander multipliziert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, so gering, dass es möglich ist, dass wir die Einzigen sind im Universum. Eine Sache, die mir jetzt gerade in den Sinn kommt, die ich selbst als Amateur Astronom bin ich eigentlich auch nicht, aber jemand, der sich ein bisschen so in der Astronomie auskennt, nicht wusste, dass unsere Milchstraßengalaxie ist in einer Gegend, wo die Dichte der Galaxien ungewöhnlich, was ist das Wort? Undicht. Also die Andromeda-Galaxie ist unsere nächste große und danach ist nicht viel. Da ist sehr viel Raum. Das bedeutet, wir haben ungewöhnlich wenig Hintergrundstrahlung aus den vielen Sternen, die dann da kommen. In anderen Regionen des Universums sind die Galaxien viel dichter zusammen. Und er sagt, das ist eine notwendige Voraussetzung, damit wir nicht alle verstrahlt werden, bevor wir überhaupt mehr als Bakterien werden. So, all solche Sachen in der Astronomie zeigen uns, da ist irgendwie Absicht, da scheint irgendwie Absicht dahinter zu sein. Im Mikroskopischen hat man ja, das kennt ja jeder jetzt inzwischen, die DNS-Helix, aber inzwischen weiß man auch, dass das Innere einer Zelle eines Lebewesens, das ist nicht nur so ein galertartiger Block, wie Darwin es damals noch nur sehen konnte, mit den Mikroskopen damals. Das ist ein dynamisches, komplexes Wesen. Biologen, Mikrobiologen sagen, das ist so komplex wie eine Großstadt, wie da alles läuft. Und viele dieser Elemente machen überhaupt keinen Sinn, für sich. Sie müssen zusammen entstanden sein, um überhaupt zu existieren.
Sie
Und
machen
die Wahrscheinlichkeit dafür ist mindestens so groß wie die Wahrscheinlichkeit für diese, alle diese 200 Faktoren, die notwendig sind, um überhaupt Leben auf der Erde länger möglich zu machen. So, das ist jetzt sozusagen eine Antwort auf Dawkins und Co. Und die, auf die Dawkins und Co. eigentlich noch keine Antwort haben.
Eine, der Punkt, den Sie machen, geht zurück auf, man nennt es Intelligent Design.
Intelligent Design,
und,
ja.
Und Sie machen den Punkt in einem der Artikel recht komprimiert. Und wenn man das, und sei es nur der Wikipedia-Artikel zu Intelligent Design, Sie beschreiben und belegen das auch einigermaßen, dass da dass Biologen und Theologen da einigermaßen gut zusammenarbeiten, aber in der Öffentlichkeit kommt es kaum rüber, oder sehe ich das falsch?
Ja,
also
ist richtig.
Die Mehrheit der Leute, die distanziert sich davon vollkommen. Und worüber ich auch noch, Sie haben es auch schon angedeutet, ich hätte aber, wäre auf jeden Fall auf den Punkt noch eingegangen, und zwar dieses zirkuläre Weltbild. Ich sehe das heute rückblickend im antiken Griechenland, im antiken Rom, dann wurden Zeit nach Kaisern benannt, und wenn die Zeit rum war, dann kam halt der nächste dran, aber man hat halt nicht daran gedacht, dass Geschichte einen Endpunkt hätte. Und so wie Sie es mit dem Christentum schon angedeutet haben, ist der Endpunkt eben der Tag des jüngsten Gerichts, die Apokalypse. Ich bin nicht so bibelfest, das müsst ihr nachsehen.
Okay.
Aber das bewegt sich auf einen Endpunkt zu. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, es gab viele Weltuntergangssekten schon im Mittelalter und auch in der Moderne. Aber das hat gerade ein Revival ohne Ende. Sie beschreiben selber zum Beispiel Yuval Harari, ein ganz, ganz furchtbarer Apokalyptiker. Klimawandel, alles, was wir sind auch weitere Kapitel in Ihrem Buch da drin. Da sind Leute, und das sind Atheisten, die versuchen, aus diesem biblischen Weltuntergangs-Apokalypse-Szenario ein Szenario zu erschaffen, was aber mehr darauf sozusagen in meiner Ansicht nach hindeutet, dass sie das künstlich erschaffen haben und dass sie das nicht suchen, sondern dass sie diesen Endpunkt einfach einem vorwerfen, als wäre das verstehen Sie, was ich meine? Also das ist so, Yuval Harari macht das auf eine Art und Weise, dass er zum Beispiel sagt, ja, die Menschheit wird für nichts mehr gebraucht, wenn KI entwickelt ist und die Menschen halt noch da sind. Was ein ganz, 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 ganz furchtbarer Ansatz ist. Und deswegen ist Kulturkampf meiner Ansicht nach auch so wichtig, um da dahinter zu steigen, was steckt da für ein Fanatismus dahinter? Markus Krall spricht immer wieder davon, dass Weltuntergangsfanatiker sagen, so, die Erde hat Menschen. Das ist so die lebensfeindlichste Einstellung, die man überhaupt noch haben kann. Und warum dieser Gedankengang so wichtig ist.
Der interessante Punkt da ist, dass solche Leute wie Yuval Harari und andere haben das lineare Denken beibehalten.
Ja.
Aber eben ohne Gott, und haben dann natürlich die Vorstellung, irgendwie so Fortschritt, aber das kann natürlich schief gehen. Wir könnten alles falsch machen und uns selbst zerstören. Das ist ja jetzt gar nicht mal unrealistisch. Oder wir entwickeln uns so weiter, dass wir uns perfektionieren, und dann, so wie wir sind, sind wir eigentlich nur ein Virus für das Ökosystem und gehören abgeschafft. Das ist so eine Art Perversion des Apokalypse-Gedankens, wo es einen Richter gibt, der jedes Leben, auch die schon Toten, nochmal richtet und danach eine neue Erde, neue Welt, muss man ja eigentlich sagen, erschafft, wo es eben keine wo im Grunde das zweite Gesetz der Thermodynamik abgeschafft ist, Entropie abgeschafft ist und ja, von da an ist dann in aller Ewigkeit nur noch Seligkeit. Gut, wie man sich das genau vorstellen soll, das ist eine andere Frage. Nee, das Gefährliche, was wir jetzt sehen, ist diese Übernahme des linearen Denkens, aber dann die Vorstellung, ja, wer richtet denn dann am Ende, ja, wenn es nicht Gott ist? Ja, dann müssen das Leute sein, die sich dann für Gott halten oder meinen, sie sind Gott und so. Und so, ja, um mal ein, ja, vielleicht, ja, sollte ich da ein Wort da nicht nehmen. Es sind Leute, die meinen, die sind was Besseres, sagen wir mal so. Ja. Und das passiert halt, wenn man die Vorstellung eines Schöpfergottes rausnimmt. Dieser Platz wird eingenommen. Das ist der Platz der Souveränität. Das habe ich eben von, das ist eine andere Sache, die ich von Gary North gelernt habe. In jeder Gesellschaft gibt es einen Platz für Souveränität, Autorität, Gesetze, Sanktionen und Vererbung. Das sind diese fünf Elemente. Und wenn Gott nicht in der Position der Souveränität ist, dann ist es irgendein Mensch. Das ist dann in der Bibel versinnbildlicht und auch in, das kennen wir von der Geschichte, auch ohne Bibel, das Ägypten mit dem Pharao. Der Pharao war so ein Gottmensch oder war Gott. An der Spitze der Pyramide, der Gesellschaftspyramide. Und darauf arbeiten diese Leute hin. Bewusst oder unbewusst. Und das ist völlig antifreiheitlich. Das ist, was ich im Buch teilweise transportieren möchte. Ne? Dass die christliche Religion hat uns nicht nur diesen Fortschrittsgedanken gebracht, sondern auch die Freiheiten, die wir die nötig sind, um solch einen Fortschritt zu bewerkstelligen.
Wenn Sie schon sagen, bewusst oder unbewusst, ja. Was würden Sie näher legen? Sind Sie Leute auf einem, ja, es ist immer die Frage, sind Sie dumm oder böse? Und ich schwanke da auch gerne hin. Ich nehme immer gerne an, ich glaube immer lieber an Inkompetenz als an absichtliche Böswilligkeit, aber bei allem, was ich heutzutage sehe, ist das nicht mehr, finde ich, ganz so eindeutig.
Ja, es ist nicht eindeutig. Also.
Also klar, ich unterstelle tatsächlich wirklich vielen Leuten eine absichtliche Böswilligkeit. Allerdings sind die Anreize auch entsprechend gegeben, wenn man sich vorstellt. Sie schreiben auch häufiger von diesem absoluten Realitätsverlust. So, es existiert halt eine objektive Realität, aber je weiter wir uns vom Gottesglauben entfernen, desto mehr geraten die Leute in die Vorstellung, Realität entsteht durch Beobachtung und dadurch können wir alles aus der Welt machen, was wir gerne hätten. Und dadurch entstehen ganz, ganz krude Fantasien. Das ist der gesamte Postmodernismus, der dahinter steckt. Und ja. Und es begegnet einem in immer kürzeren Abständen. Das für mich plastischste Bild ist, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ist eine Dokumentation von Matt Walsh, die heißt What is a Woman? Und wo hinterfragt wird, dass Leute unterrichten mehrere Semester hinweg Gender Studies, nur um die Frage, was ist eine Frau, überhaupt nicht mehr beantworten zu können. Und dann steht Matt Walsh einer Frau gegenüber und sagt, ja, das ist ein Mann, das ist eine Frau. Und wenn wir das nicht als Realität akzeptieren können, dann würde ich davon ausgehen, dass wir überhaupt nicht sicher sein können, dass wir gerade dieses Gespräch führen. Und die Frau guckt ihn allen Ernstes an und sagt dann so, ja, vielleicht tun wir das auch gerade tatsächlich gar nicht. Das ist ein Leugnen der objektiven Realität, von der ich mir denke, ich weiß nicht mehr, wie Leute dazu überhaupt noch lebensfähig sind. Das gibt auch eine ganz psychologische Variante, die die Leute dann in Depressionen stürzt, weil sie ja merken, dass ich orientiere mich nicht mehr an der Realität, sondern nur noch an meinen Vorstellungen. Ja, das kann man natürlich machen, aber damit kollidiert man andauernd mit der Realität und merkt, dass der Weg nicht weitergehen kann. Und das stürzt einen in eine Welt, die mit einer objektiv messbaren Realität nicht mehr übereinstimmt. Und das macht einen depressiv und stürzt einen in eine ganz, ganz furchtbare Zeit. Und die erleben wir, finde ich, jetzt sehr, sehr intensiv.
Ja. Ja, dieses Phänomen ist ein Teil der Abkehr oder ein Teil ein Resultat von mehreren von der Abkehr von Gott. Abkehr von Gott eines Gottes, der die Welt geschaffen hat, bedeutet ja, Glaube daran bedeutet, es gibt eine objektive Realität. Ja, die wir vielleicht nicht in ihren all ihren Facetten jemals verstehen werden, aber die wir immer mehr verstehen können. Und das tun wir nur, wir können das nur konzeptionell überhaupt vorbereiten, das zu tun, wenn wir daran glauben, dass es eine objektive Realität gibt.
Und das ist ein Knackpunkt, den beschreiben Sie recht gut in einem Kapitel, was Glauben eigentlich ist oder bedeutet. Und
ja.
Ich habe es nicht mehr wörtlich da, da müsste ich jetzt die Zeile suchen. Der Knackpunkt ist, irgendwo muss es anfangen. Und
ja, genau. Also wir haben, niemand hat so eine totale faktische Grundlage. Wir haben alle, auch die Atheisten, glauben an etwas, das sie nicht beweisen können. Das ist mein Punkt da.
So ist es, ja.
Nämlich, dass es keinen Schöpfer gibt. Ja. Und dass alles nur Zufall ist.
Wo ich dann halt auch einfach irgendwie denke, da kommen wir doch einfach am Ende des Tages auf demselben Punkt raus. Dann ist halt alles nur Zufall. Die Frage ist, was ist die Konsequenz daraus?
Ja, die Konsequenz daraus ist...
Es gibt ja Leute, die sind Atheisten und die können trotzdem in einem linearen Maßstab denken, als dass wir uns
ja, das Ziel... Ja, das sowieso.
Das funktioniert schon.
Ja, das sowieso. Und ich will auch betonen, es gibt Atheisten, die sind genauso freiheitlich und sind in unserem Lager wie ich zum Beispiel. Mhm, ja, das will ich überhaupt nicht verneinen. Nein, aber die Gefahr ist, dass wenn man muss das mehr in Gesellschaft, in der gesellschaftlichen Breite sehen. Wie ich ja vorhin sagte, mit dem verbreiteten Glauben an Schöpfergott führte dann am Ende zur industriellen Revolution und so weiter. Ein verbreiteter Glaube an ist alles nur Zufall, führt zu dazu, dass Macht alles ist. Und das ist ja das ja. Das postmoderne Glaubensbekenntnis. Alles ist Macht. Und das bedeutet, dass Leute, Jordan Peterson spricht darüber sehr viel, ne, so Psychopathen, die passen sich sehr gut an in so einer Kultur. Die für die ist das hervorragend. Die sagen, okay, ich gehe jetzt und erobere die Macht und dann müssen die Leute tun, was ich will. Und Leute, die ein Gewissen haben, die haben, für die ist es noch unbewusst so, dass, zumindest unbewusst, die sind noch von der christlichen Kultur geprägt, dass man sowas nicht tut. Also mehrere Dinge, ja. Aber ein Psychopath ist daran überhaupt nicht gebunden, und tut's einfach. Und erreicht dadurch eine Position ziemlich hoch, vielleicht auch ganz oben. Und das haben wir im letzten Jahrhundert mehrfach erlebt. Ja? Und die Folgen davon wissen wir alle.
Ja, ja, und überwunden haben wir es auch noch nicht.
Nee, das ist, und das, da kommen wir zurück zu Bader, der das sofort erkannte. 1991 ist das Buch rausgekommen. Mhm. Gerade für den Wolf. Der hat erkannt, dass solche Leute noch nicht nur frei rumlaufen, ja, sondern
auch noch Willen dürfen.
Wieder Machtpositionen anstreben und auch bekommen. Ja. Mhm. Und entsprechend die Gesellschaft wieder in ihrem Bild prägen werden, ja, und nicht im Bild Gottes.
Jetzt haben Sie selber schon Jordan B. Peterson angesprochen und da war ein Punkt, auf den ich gerade Sie auch noch dazu fragen wollte, denn Sie haben auch hier im Teil 2 Das ist die spirituelle Sackgasse. Beschreiben Sie, was Kulturmarxismus heute ist. Und jetzt musste ich daran denken, dass ich vor nicht allzu langer Zeit ein Interview zwischen Jordan B. Peterson und Peter Thiel gesehen habe. Und Peter Thiel hat in Ansätzen libertäres Gedankengut, er ist aber halt ein Milliardär, der logischerweise mit dem Staat auf direkte Art und Weise kooperiert und in dem Sinne kein Theoretiker ist, so wie Sie und ich und Hans-Hermann Hoppe jetzt zum Beispiel sind. Und was Peter Thiel gesagt hat, da würde ich Sie mal fragen, ob Sie das vielleicht kommentieren können, ist, er sagte zu Jordan B. Peterson, Kulturmarxismus ist wieder eine Variante des idealistischen statt des materialistischen Punkts, während bei Marxismus ja eigentlich der materialistische Punkt sein eigentlicher Gedanke ist. Er behauptet ja, er hat die Hegelsche Dialektik vom Kopf auf die Füße gestellt und das Ganze verdreht. Wenn wir jetzt aber nicht mehr von dem Marxismus als der Abschaffung des Privateigentums sprechen, was ein materialistischer Punkt ist, sondern zum idealistischen übergehen, so wie Sie beschreiben, dass länger und ausführlich in ihrem Buch durch Antonin Gramsci, der als Kommunist unter Mussolini im Gefängnis gesessen hat und dann den langen Marsch durch die Institutionen beschrieben hat, der jetzt inzwischen durchgeführt und abgeschlossen ist, also die ganzen kulturellen Phänomene, die Akademien zu besetzen und damit die Gedanken der Leute zu durchdringen. Ja. Sind wir da wieder bei einem ideellen Gedankengut oder ich würde Peter Thiel unterstellen, hier in dem Sinne falsch zu liegen. Und ich glaube, es manifestiert sich durchaus in materialistischem Gedankengut, dass man durchaus hingehen will und das Privateigentum effektiv abschaffen will. Man möchte mehr und mehr und mehr verstaatlichen. In dem Sinne sind wir durchaus im materialistischen Sinne. Aber die Art und Weise, wie es ausgeübt wird, wird ideell gemacht. Oder verstehen Sie, worauf ich hinaus will?
Ja. Also ich habe dieses Interview nicht vollständig gesehen. Ich habe so ein bisschen reingeguckt, aber das kenne ich jetzt nicht. Und ich kenne auch diesen Teil des Interviews nicht.
Der Punkt ist aber klar gemacht, ne? Und viel ausführlicher spricht es Peter Thiel auch gar nicht an und Jordan B. Peterson kommentiert das auch nicht in einem Sinne, dass es ein Ergebnis hätte. Aber ich fand den Punkt sehr, sehr interessant und ich dachte, Sie sind genau der Richtige, den ich dazu befragen kann.
Ja, mal sehen. Der Kulturmarxismus, viele, die den Marxismus kennen, und ihn nicht mögen, sagen, das ist der falsche Begriff. Aber er hat sich ja nun mehr oder weniger eingebürgert. Die ärgern sich, weil Marxismus tatsächlich der rein materialistische und deterministische Gedanke ist, dass alles in Richtung Kommunismus läuft. Automatisch, mehr oder weniger. Am Besitz der Produktionsfaktoren abzulesen ist.
Genau.
Gramsci, der Italiener, hatte festgestellt, das läuft nicht, das lief zwar in Russland, weil Russland noch quasi feudalistisch war, aber in Westeuropa läuft das nicht, weil die Menschen durchsetzt sind vom, er machte das vor allem an katholischen Christentum festen, all diesen Gedanken folgen und der Marxismus kommt dagegen nicht an. Es müsste also die Religion erst aus den Köpfen. Das ist jetzt sehr verkürzt dargestellt.
Nur um das zu betonen. Ja, es ist verkürzt vorgestellt, aber das ist der Inhalt Ihres Buches. Darum geht es, dass die Kultur die Grundlage sein muss, damit...
Genau. Sie sagen, dann machen die Leute freiwillig, kann man es vielleicht so sagen, dann machen die Leute freiwillig den Marxismus oder machen Sozialismus, Kommunismus, was immer man das nennen möchte. Man sagt, der Staat muss es richten. Der Staat, wir sehen Ungerechtigkeiten und der Staat muss es richten. Der Staat wird der quasi Gott, der das alles dann tut. Aber die Leute müssen erst weg von Gott und aber trotzdem eine idealisierte Welt als Vorstellung haben.
Ja.
Das ist, was der Kulturmarxismus gemacht hat.
Und jetzt Eine direkte Frage dazu, denn das ist eine Frage, die Sie aufmachen und logischerweise nicht zu 100% beantworten können. Der Kommunismus verspricht, dass der Staat abstirbt, wenn wir alles verstaatlicht haben. Ich meine, es ist irre, aber die Jünger von Marx glauben das nun mal. Die Konservativen haben ebenfalls eine Vorstellung, dass wenn wir die Macht ergreifen, dann wird's perfekt auf die ein oder andere Art und Weise. Also die Konservativ ist so relativ, weil die tendieren ja manchmal zu der Hoppe beschreibt es gerne als eine konservative Form von Sozialismus, die es nun mal auch gibt. Und sie sagen, das ist ein entscheidender Punkt, den wir Libertären noch nicht geleistet haben. Wir haben keinen Punkt, auf den Libertarismus hinauslaufen soll. Und den müssen wir liefern. Den müssen wir Leuten bringen. Und es ist ja kein Heilsversprechen, das ist es aber bei den Sozialisten und bei den Konservativen auch nicht, sondern es ist einfach wir brauchen eine konkrete Vorstellung, worauf arbeiten wir eigentlich hin.
Ja, naja, das ist ein Grundproblem beim Libertarismus, denn viele sehen als Grundbestandteil des Libertarismus eben keinen solchen Endpunkt zu haben oder vorzugeben. Und das hat natürlich auch das ist systemimmanent in der Gedanken des Libertarismus. Es bedeutet aber, das ist die Ironie oder das ist, da ist etwas, das müssen Libertäre noch durchdenken, sage ich mal. Das verdammt sie, ewig am Rand zu bleiben und zuzusehen, wie Machtbesessene die Leute hinter sich scharen mit irgendwelchen Ideologien und dann gegeneinander aufeinander sich aufdreschen und versuchen, ein Imperium zu schaffen. Und mein Punkt ist, und da ist ein Einfluss von North zu sehen, die Libertären und die österreichische Ökonomie ist der Wahrheit am nächsten. Ist unter den Ideologien, die meinen, ohne Gott auskommen zu können, der Wahrheit am nächsten. Aber weil ihnen das Element Gott fehlt, erreichen sie nichts und werden immer am Rand bleiben, im besten Fall. Manchmal kommen sie auch mit in den Fleischwolf.
Ja. Ja. Ich habe einfach eine gewisse Zweifel daran, dass ich denke, viele Leute sind auch in Deutschland immer noch Christen und sei es nur aus kulturellen Gründen. Ich glaube nicht, dass wir wieder in eine Zeit zurückkommen, in der das Christentum sehr auf eine Art und Weise ernst genommen wird, wie das die letzten hunderte von Jahren der Fall gewesen ist. Aber ich denke, die Grundlage, zu der können wir theoretisch durchaus zurückkommen. Und wenn gewisse Formen von Geschichten dahinter stehen, dann können sich Leute damit darauf wieder einlassen, sag ich mal sozusagen. Aber ich denke, das ist auch ein bisschen Ihr Punkt. Oder denken Sie, wir werden wahrscheinlich schon rein zu einer Bibelversion von Christentum wieder zurückfinden müssen, um eine kulturelle Grundlage und Gemeinsamkeit finden zu können? Weil es gibt ja auch innerhalb vom Christentum Unterschiede zwischen, sag ich mal, Katholiken, Protestanten, Calvinisten ganz besonders. Ne? Ich meine, das ist natürlich eine blöde Frage. Wenn ich jetzt einen Christen frage, dann wird er mir anders antworten als ein Agnostiker, anders als ein Atheist und so weiter. Aber ich denke, sie schaffen genügend Objektivität in die Frage hinein.
Ja, ich weiß schon, worauf Sie noch wollen. Wird es jemals dazu kommen, dass eine hinreichende Masse an Menschen so tief im Christentum sind, dass, können wir ruhig sagen, dass Psychopathen wie im 20. Jahrhundert und auch heute eine sehr viel geringere Chance, sagen wir so, haben, ihr Zepter zu schwingen.
Vielleicht um es an einem konkreten Beispiel festzumachen, weil ich störe mich schon an doch einigen Dingen im Christentum und Sie führen zum Beispiel die 10 Gebote an. Das machen viele Libertäre immer wieder. Ja. Wobei für mich halt einfach nur relevant ist, du sollst nicht stehlen und du sollst nicht töten. Wobei Töten Selbstverteidigung ausschließt. Im Original heißt das eigentlich Morden. Oh, ja. Und sie gehen auch in diesem Kapitel darauf ein, zum Beispiel, warum im Christentum du sollst Vater und Mutter ehren eine Kategorie ist. Und ich verstehe, dass das ein du sollst ist und kein das ist eine göttliche Zwangsvorschrift. Ich habe aber damit nichtsdestotrotz Probleme. Ich sehe es durchaus so, weiß ich nicht, der Vater und Mutter können 100% falsch liegen und man kann sich trotzdem auf den richtigen Weg begeben. Dementsprechend, das ist eine Anleitung. Ich verstehe, warum das sinnvoll ist und sein kann. Es kann aber eben in konkreten Situationen das Gegenteil der Fall sein, was ich bei du sollst nicht stehlen und du sollst nicht töten ausgeschlossen sehe. Da sehe ich das kategorisch. Bei zum Beispiel du sollst Vater und Mutter ehren, sehe ich das als eine grundsätzliche Empfehlung, aber die muss man dann wieder zurückleiten auf Anekdoten und da sind Geschichten wieder so Vorreiter von wann verhält man sich auf die eine oder auf die andere Art und Weise, wovon es übrigens einige Anekdoten gibt, die auch radikale Atheisten immer wieder anführen und die zerstören sie recht angenehm. Das ist, das macht Spaß zu lesen, dann hinzugehen und zu sagen, und so hier interpretieren Leute die Bibel kategorisch falsch, wenn sie das genau auseinandernehmen würden sie eigentlich zu einem ganz anderen Ergebnis kommen, was ich spannend finde, weil ich nicht so bibelfest bin.
Okay, so, dann sind da so einige Fragen da. Vielleicht so einen kleinen Anfang. Vater und Mutter ehren. Sicher, es gibt da schreckliche Eltern. Ich glaube, Sie haben recht, wenn Sie sagen, es ist mehr so eine Empfehlung. Erstens. Zweitens. Es gibt das Gegenstück irgendwo in der Bibel. Ich glaube, es ist auch im Alten Testament, dass auf jeden Fall im Neuen. Ja, auch im Alten.
Ich kann es nicht überprüfen.
Ich kann es jetzt auch nicht direkt sagen, dass Eltern ihre Kinder gut behandeln sollen und sie nicht verhindern oder irgend sowas in der Art. Es gibt immer solche Gegenstücke. Es gibt, das heißt also, man soll sie nicht, auch wenn sie schrecklich waren. Irgendwas haben sie getan. Sie haben euch ins Leben gebracht, ne? Immerhin. Ja, also und am Leben erhalten, jedenfalls eine Weile lang. Und das soll geehrt werden, mindestens. Ja. Ich will zurück zu dem zur Frage. Wird es jemals dann...
Müssen wir Christen werden und da so zurückfinden? Oder reicht es, ein grundsätzliches Grundgerüst zu haben, denke ich?
Ja, ich denke, es reicht, wenn eine signifikante... Es reicht wahrscheinlich eine signifikante Minderheit, die sich nicht gefallen lässt, irgendwie christliche Werte aufgeben zu müssen, um eine Kultur zu erhalten, die christlich geprägt ist oder wie sie früher war. Mhm. Idealerweise in der Bibel steht, am Ende werden alle Christen sein. Ja? Darauf gilt es hinzuarbeiten, natürlich nicht mit dem Schwert und natürlich nicht mit staatlichem Zwang. Das ist, wo die Konservativen manchmal falsch liegen. Gerade in Deutschland, wo sie immer noch an der staatlichen Schule festhalten, zum Beispiel. Und das wird dann immer von der anderen Seite übernommen, was da dann gelehrt wird. Und wundern sie sich. Es hat in der Vergangenheit Erweckungsphasen gegeben. So kurz vor der industriellen Revolution in England, zum Beispiel im 18. Jahrhundert, vorher war eine Phase, wo Kirchen recht leer waren. Das ist auch so eine Sache, die nicht so bekannt ist. Ja, und aber es gab eine, es gab die Brüder Wesley, John Wesley, mir fällt eben der Vorname des anderen nicht ein, und die sind unermüdlich herumgereist in England und haben gepredigt. Und haben erfolgreich gepredigt, sagen wir mal so. Und manche Historiker sagen, das ist der Grund, warum die Französische Revolution in England nicht übersprang. In anderen Ländern in Europa schon, aber nicht in England. Und ich denke, Erweckungserlebnisse sollte man nicht für alle Zukunft ausschließen. Gerade auf dem Hintergrund, was ich vorhin sagte, über das, was ausgerechnet in der Naturwissenschaft entdeckt wird. Die Naturwissenschaft, die von Dawkins und Co. immer so hochgehalten wird, als das Nonplusultra, das ist, was uns die Realität sagt. Ja, was sagt die Realität denn nun, wenn wir immer genauer hinschauen? Auf möglicherweise auf der Grundlage wird es zumindest in der westlichen Welt, kann es zu einem Erweckungserlebnis kommen. Nun, ich werde das nicht daran allein festhalten oder festlegen. Es kann auch auf anderen Wegen gehen. Es kann auch dadurch gehen, dass der Staat sich so überhebt, wie wir sehen, ja, dass er zusammenbricht und dass dann kleinere Einheiten entstehen. Und daran werden wir dann erkennen, im Wettbewerb der kleineren Einheiten, was funktioniert besser? Und da werden wir schon sehen, ob die mehr religiösen besser laufen als die anderen.
Ich würde gerne diesen Gedanken nehmen, wir sind, glaube ich, im Gespräch jetzt schon langsam weit fortgeschritten, um das Ganze so ein bisschen zum Abschluss zu bringen. Und was ich immer gerne mache, ist so eine Art Versuch der Zukunftszeichnung. Ich weiß, wir haben alle keine Glaskugel, Sie können jetzt nicht sagen, wie wird es in naher Zukunft aussehen, aber so eine Art Bauchgefühlprognose kann ja immer funktionieren. Und was ich jetzt im Augenblick sehe, ist, wir haben eine. Es wird eigentlich in schnelleren Schritten Richtung Europäische Union, Vereinigte Staaten von Europa und dann in Richtung eine Weltstadt gegangen, als wir das je zuvor gesehen haben. Die Fantasien waren auch schon vorher mal da, aber so langsam aber sicher wird es dramatisch. Und es ist ja immer so, wenn man Demokratie bis zum Ende denkt, dann muss man ja eigentlich bei diesem Gedanken landen. Und von Etatisten ist das auch häufig eine Vorstellung des Endpunkts, auf den sie abzielen. Und wenn wir einen libertären Gegenentwurf darbringen würden, dann würde der ja im Prinzip die absolute Dezentralisierung, die hatten schon mal angedeutet, Mises hat es auch gesagt, eine individuelle Sezession bis zum Ende würde uns dahin führen. Ein Gedanke, den ich gerade mit ich habe das souveräne Individuum übersetzt, ich weiß nicht, ob Sie The Sovereign
Kenne
Individual
ich, ja.
gelesen, kennen Sie ja. Also Digitalisierung kann sehr stark für Dezentralisierung sorgen. Und diesen Gedanken finde ich sehr reizvoll als Libertärer logischerweise, dass der Versuch, immer mehr zu verstaatlichen, Monopole sind instabil und können irgendwann zerbrechen. Und wir haben jetzt die technische Möglichkeit, dass ich aus Deutschland von jetzt auf gleich nach Australien in Echtzeit telefoniere. Und sowas gab es in der Geschichte der Menschheit noch nie. Mit anderen Worten, wir sind vernetzter als je zuvor. Und die Formen der Informationsbewältigung kann jetzt dafür sorgen, dass wir freiheitlicher werden, als wir es je zuvor in der Geschichte der Menschheit werden. Und das könnte einen enormen Sprung geben. Es könnte aber auch umgekehrt in eine extrem gefährliche Richtung laufen mit Klaus Schwabs Vorstellung von 15-Minuten-Städten und weiß ich nicht was alles. Also wenn Sie aus Ihrem Bauchgefühl sozusagen eine Zukunftsprognose abgeben könnten, was stellen Sie sich vor als Worst-Case-Szenario und als Best-Case-Szenario? Was denken Sie, kann uns erwarten und was könnte uns erwarten?
Ja, Worst-Case-Szenario ist natürlich die Etablierung eines Weltstaats oder zumindest sowas, was wir aus Orwell kennen, so diese drei große Imperien, die sich ständig bekriegen. Die Frage ist tatsächlich, wer wird den digitalen Wettlauf gewinnen? Die Zentralisierer oder die Dezentralisierer? Und mein Bauchgefühl ist aus der Hoffnung, ist eigentlich nur eine Hoffnung, dass es die Dezentralisierer sind. Aber ich glaube, es ist nicht nur eine Hoffnung, denn vielleicht für Sie und Ihre Generation Nachfolgenden ist bis Frühjahr, Sommer 1989 dachte jeder, so wie es ist, bleibt es für immer. Bleibt, ja, es ist Ost-West, Eiserner Vorhang, Berliner Mauer. Irgendwie gibt es ein bisschen, ja, Entspannung, aber wir bleiben getrennt. Es war bis vor wenigen Monaten, dachte das jeder. Es gab Ausnahmen, ja, ganz wenige Ausnahmen, die dann später sagten, hier, guck mal, habe ich geschrieben. Und ja, hast du recht, ja, gut. Und heute, wie es heute sehen die meisten von uns, die überhaupt sich das angucken, den Trend zur Zentralisierung. Das allein ist natürlich kein Grund zu glauben, dass es beim nächsten Versuch, eine Diktatur zu errichten oder beizubehalten, dass es diesmal nicht klappen wird. Ich kann dann sagen, okay, in der Bibel gibt es ja die Geschichte vom Turmbau zu Babel und Gott kommt hinab und sagt, ne, Leute, ich mach irgendwas, was das unmöglich macht. Und in der Geschichte heißt es, die konnten sich nicht mehr verstehen. Und teilweise sehen wir das ja. Wir sehen unterschiedliche Leute, die zentralisieren wollen, die sich nicht mehr verstehen und sich gegenseitig bekriegen und bekämpfen. Denkt man in Deutschland, ja, an die Abspaltung hier BSW von den Linken. Das ist wirklich nur so ein sehr kleines Beispiel. Die Tatsache, dass wir auch schon solche Dinge sehen wie Privatstädte, dass wir Dinge sehen wie diese die Waffen, die Drohnenwaffen, die immer billiger werden wahrscheinlich und somit es möglich machen für Kleinsteinheiten, sich wehrhaft zu machen. Das könnte ein Punkt sein, wo man berechtigte Hoffnung auf Dezentralisierung haben kann. Und dann, ja, solange sich die Technologie weiterentwickelt, wird es irgendwann, kann es irgendwann Dinge geben, die es für die Dezentralisierer wieder sehr leicht macht.
Es geht weiter und bleibt spannend, sagen wir es so.
Ja, eine Zentralisierung wäre für eine Weile würde sich anfühlen wie das Ende der Geschichte. Aber Dinge passieren in der Welt, die auch solche Leute nicht kontrollieren können. Klimawandel zum Beispiel. Und wo ihre Macht an Grenzen reicht und es Zeit dann wird für Dezentralisierer, die bessere Lösungen erbringen können. So ungefähr.
Sagen wir eine, für die Zentralisierer sollten wir tatsächlich in eine Weltstaat landen, würde es sich anfühlen, als wäre es das Ende Geschichte, während es sich wahrscheinlich in der Realität für die Mehrheit der Menschen ein bisschen anfühlt, wie ab 1963 in der DDR zu verbringen. Ne? Man ist ewig da drin gefangen, als wird es nie gut und trotzdem weiß man, man ist gefangen in einer Lüge und es geht irgendwie nicht mehr voran. Herr Grützinger, sagen Sie unseren Zuschauern noch kurz, wo kann man Sie überall finden? Wenn Sie, also zum einen möchte ich noch mal darauf hinweisen, Kulturkampf, das Buch ist im Lichtschlag Verlag neulich rausgekommen und ansonsten kann man Sie auf freiheitsfunken.info finden. Und wenn Sie noch irgendetwas haben, was Sie bewerben möchten, gerne zum Beispiel Ihr Gespräch bei der eigentümlich frei auf Usedom. Nee, das war ja dieses Jahr dann in dem Sinne, müsste es rausgekommen sein.
Ja, nächstes Jahr bin ich auch wieder dabei oder will ich
Da
wieder
bin ich
dabei
auch dabei.
sein.
Dann sehen wir uns
Ja,
live.
ich habe keine Webseite oder sowas, aber man kann mich über eigentümlich frei erreichen.
Ja.
ich weiß jetzt nicht, ist auf der Website, info wahrscheinlich at ef-magazin.de, schätze ich mal.
Wir verlinken das unten in der Videobeschreibung, sodass da jeder das finden kann, der jetzt auf den Geschmack gekommen ist, dass er mehr von ihnen konsumieren will.
Ja, und eigentümlich frei, nett, tolles Magazin, ja, in dem ich auch gelegentlich schreibe. Sollte sich jeder mal anschauen.
Herr Grötzinger, vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch. Danke, Herr Tank.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell, da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf dass du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wehrt auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.